Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht in der Offenbarung im 3. Kapitel. Dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt, der die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne: Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Herr segne an uns sein Wort.
Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, dieser Abschnitt aus der Offenbarung ist das vorletzte der 7 Sendschreiben. Wer je versucht hat, die Offenbarung zu lesen, der hat gemerkt, am Anfang stehen ziemlich am Anfang 7 kleine Briefe, jeweils an eine Gemeinde in Kleinasien. Wenn man durch diese Briefe durch ist, dann wird es erst richtig schwierig zu verstehen, was in der Offenbarung weitergeschrieben wird. Briefe jeweils an den Engel einer Gemeinde. Das Wort Engel wollen wir ganz wörtlich aus dem Griechischen als Boten nehmen. Also Bischof nannte man das damals in Kleinasien, wir sagen heute Pastor oder Pfarrer. Und der kriegt so eine etwas eng beschriebene Postkarte von dem, der die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne. Die 7 Sterne sind gewissermaßen die Verkörperung der 7 Gemeinden, die diese Post kriegen. Das heißt, es schreibt der, der die Gemeinden in der Hand hält, dem sie zu eigen sind, der Herr über seine Kirche in Kleinasien und auf der ganzen Welt ist. Es schreibt mit anderen Worten der Chef. Ein Memo, eine Dienstanweisung, eine kurze Ermahnung an seinen Untergebenen, nämlich an den Boten, an den Bischof in der Gemeinde dort. Und die Sendschreiben fangen alle gleich an mit dem kurzen Satz: Ich kenne deine Werke. Und dann geht's in Einzelheiten. Und diese Einzelheiten lesen sich heute am 3. Sonntag im Advent so unerfreulich, wie das damals gewesen sein muss für den Pastor und Kollegen in Sardes. Du hast den Namen, dass du lebst, schreibt der Herr seiner Gemeinde. Das heißt, du hast einen guten Ruf. Die in den anderen Gemeinden schauen manchmal neidisch auf das Gemeindeleben bei euch. Du hast den Namen, dass du lebst, aber dann geht es leider weiter mit der lakonischen Vorstellung und bist tot. Die Gemeinde in Sardes ist, kann man das sagen, scheinlebendig. Es wird gar nicht weiter ausgeführt, wie man sich das im Einzelnen vorzustellen hat, ob unter dem Anschein des lebendigsten Gemeindelebens etwa der geistliche Tod eingetreten ist. Dutzende von Veranstaltungen, wunderbar gestaltet, fantastisch besucht, aber da lebt nichts mehr geistlich. Das kann ja schlimmstenfalls passieren, dass man sich so miteinander beschäftigt in einer Gemeinde, dass keiner mehr Zeit hat, zu hören auf das, was eine Gemeinde eigentlich geistig am Leben hält und ernährt und versorgt. Das kann ja schlimmstenfalls passieren, dass wunderbarer Trubel noch herrscht und zu jedem Thema irgendetwas veranstaltet wird. Und dass aber keiner mehr sozusagen imstande ist, sich ums Kerngeschäft zu kümmern. Um das, was eigentlich das Gemeindeleben ausmacht. Oder es könnte, liebe Schwestern und Brüder, auch noch, darf ich sagen, schlimmer, weil persönlicher geschehen sein, dass es die Gemeindeglieder sind, die eben nur so aussehen, als wären sie fromme, lebendige, wiedergeborene Glieder am Leib Christi. Es kann sein, dass da in Sardes eine einzige große kollektive Heuchelei ausgebrochen ist, dass alle wunderbar fromm scheinen, es aber gar nicht sind, geistlich tot sind und nicht von Christus zum Leben erweckt. Und das Allertraurigste an der Feststellung ist eigentlich, das ist nicht die Feststellung des Pastors aus der Nachbargemeinde. Wenn der Absender, sagen wir mal, der Engel der Gemeinde in Laodicea wäre und der schreibt, du hast einen guten Ruf, aber da ist nicht so viel dahinter, dann könnte der Geistliche von Sardes diese Karte nehmen und könnte sie gerade mitten durchreißen und könnte sagen, es stimmt nicht, du siehst das falsch, lieber Freund und Bruder. Aber die Einschätzung kommt vom Herrn Christus. Und dann besteht kein Zweifel, dass er zutreffend sieht, was in der Gemeinde los ist. Es ist ein bisschen beängstigend, was da nach Sardes geschrieben ist, besonders wenn man Pastor in einer Gemeinde ist, die den Ruf hat, dass sie lebt. Wo Leute also von außen sehen und sagen, es ist wunderbar, eure Gottesdienste sind so besucht, dass das erfreulich ist. Das ist erfreulich hier. Wenn man ein paar Minuten vorher zwar sagen kann, wer jetzt auch raufgeht, kriegt auch noch einen Sitzplatz, sonst wären auch noch ein paar frei. So ist es ja nicht, besonders wenn die Kinder dann runtergegangen sind, dann wären Plätze frei. Aber das verbirgt nicht das geistliche Gemeindeleben. Wie ist das? Mit uns etwa? Würden wir das auch geschrieben kriegen? Ich weiß es nicht. Nein, ich möchte sagen, ich weiß es. Wir würden das nicht geschrieben kriegen. Und zwar, weil der Brief noch weitergeht. Und da wird für die Gemeinde in Sardes und für uns etwas ganz Seltsames gesagt. Der Herr Christus stellt fest, die Gemeinde ist tot. Und der nächste Satz ist die Aufforderung, wach auf. Wer tot ist, liebe Schwestern und Brüder, der wacht nicht mehr auf. Jedenfalls nach unseren normalen irdischen Erfahrungen. Wenn jemand gestorben ist, dann ist das Leben eben hier vorbei. Das ist eine andere Art von Schlaf. Da hilft nicht am nächsten Morgen energisch an der Schulter rütteln oder ein Glas kaltes Wasser über den Schläfer gießen. Damit kriegt man schwer schlafende Kinder auf die Füße, aber nicht jemanden, der schon gestorben ist. Wir täuschen uns manchmal über den Rest an Leben, der noch in Gemeinden steckt. Die Einschätzung könnte ja gerade von uns kommen, im Blick auf andere Gemeinden, da ist nicht mehr viel los, das ist am Sterben. Wenn man dahin kommt, das ist ganz furchtbar, da ist gar nichts zu spüren von geistlichem Leben, das ist eine menschliche Auffassung. Und wir täuschen uns damit oft über den Rest an Leben, der noch in der Gemeinde steckt und wundern uns dann, wenn plötzlich etwas aufwacht, wenn etwas erweckt wird. Gott geht darüber hinaus. Der Herr Christus rechnet offensichtlich mit einer echten Wiederbelebung einer toten Gemeinde. Wie soll das gehen? Wir hören, dass in Sardes einige Gemeindeglieder sind, die doch noch am Herrn Christus festhalten. Es sind nicht alle Gemeindeglieder geistlich tot in ihren Sünden. Wenn ich das zu machen hätte, liebe Schwestern und Brüder, dann würde ich bei denen anfangen und würde sagen, die müssten in der Gemeinde die Leitung übernehmen und den Weg vorgeben. Die müssten die Richtung anzeigen, vielleicht in den Gemeindevorstand gewählt werden, vielleicht den Bischof unterstützen und dann würde man die Ärmel raufkrempeln und anfangen zu arbeiten. So würde ich mir das vorstellen. Gott erweckt seine Gemeinde anders. Der Herr Christus lässt den Johannes schreiben: Denke daran, wie du empfangen und gehört hast. Was heißt das? Das heißt, zurück an den allerersten Anfang. Denk dran, wie das angefangen hat mit dem Gemeindeleben. Denk dran, wo die Geschichte deines Glaubens begonnen hat. Denk dran, wie der Herr Christus zuallererst zu dir gekommen ist. Denk dran, wie du Christ geworden bist. Wie war das am Anfang? Wie hat unser Christsein, wie hat unser Glaube angefangen? Mein Christenleben hat menschlich bewusst gesehen damit angefangen, dass mir jemand Wasser über den Kopf gegossen hat. Und dazu gesagt, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mein eigenes Zutun zu dieser Taufe war ein atonales Geschrei. Aber das ist mir schon nicht mehr bewusst. Das ist auch unerheblich für den Vorgang. Christus hat den Anfang gemacht. Als ich zu nichts imstande gewesen wäre, hat Christus beschlossen, dass ich durch ihn Gottes Kind sein und bleiben soll. Meine Eltern hatten vorher schon die gute Absicht, dass sowas Ähnliches mit mir geschehen sollte. Deswegen habe ich den wunderbaren Vornamen Theodor. Das hat was zu tun mit der Gotteskindschaft und damit, dass Eltern ihr Kind als Gabe Gottes ansehen wollen, was manche Schwierigkeiten beim weiteren Aufwachsen mit sich bringt. Dass einem eine Gottesgabe dermaßen auf die Nerven fallen kann, ihr versteht schon. Es bringt manche Schwierigkeiten mit sich, aber es ist ein Bekenntnis zu dem, was der himmlische Vater, was der Herr Christus doch bitte tun sollte und getan hat. Zurück zu den Wurzeln und Anfängen. Wir können genauso gut sagen, das heißt zurück zur Krippe an Weihnachten. Zu dem Moment, in dem Gott sichtbar Mensch wird. In dem Gott geboren wird in seinem Sohn Jesus Christus. In dem der Heiland in unsere Welt kommt und für uns anfängt, sich einzusetzen. Zurück zu den Wurzeln, zurück zu den Anfängen und daran wieder neuen Halt suchen. Das empfiehlt der Herr Christus. Er sagt, halt es fest, wie du angefangen hast, dein Leben mit deinem Gott. Halt es fest, in Anfechtung findet sich Halt allein bei den einfachsten Heilstatsachen, bei den schlichtesten Zusagen. Man kann sich in einem Christenleben, wenn es eine gewisse Dauer hat und gewisse geistliche Erfahrungen, natürlich an jeder anderen Erfahrung des Daseins mit Gott und der Hilfe durch Jesus Christus erfreuen und wieder aufrichten. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann rutscht mir alles weg, was irgendwie mit mir zu tun haben könnte. Dann bietet alles keinen Halt mehr, was meinen Glauben und meine Erfahrung betrifft, sondern dann brauche ich die schlichten, verbindlichen Zusagen meines Heilandes. Dann trösten mich die Bibelworte, die uneingeschränkt Gottes Heil und Gottes Hilfe zusagen. Trösten mich dann gegen den Augenschein, gegen das, was ich gerade erlebe. Das kann ja geschehen im Leben eines Christenmenschen, dass man so angefochten und am eigenen Glauben verzweifelt ist, dass man sich selber gar nicht mehr für einen Christen halten möchte. Dass man nur noch fragt, warum kann ich jetzt nicht mehr so glauben wie vor einiger Zeit noch? Warum kann ich nicht mehr so mit meinem Heiland leben und umgehen, wie ich das anfangs konnte? Warum geht mir das verloren? Warum drohe ich zu verzweifeln? Und dagegen hilft nur die klare Zusage Jesu Christi. Die klare Zusage, dass wir ihm eben nicht verloren gehen. Das kann mein Eindruck sein, dass mir alles entgleitet. Aber ich entgleite ihm nicht, sondern er bleibt bei dem, was er versprochen hat. Jesus Christus ist und bleibt sich treu und damit bleibt er uns treu. Halt in Anfechtung bei den einfachsten Heilstatsachen. Wenn es dem Reformator Martin Luther geistlich schlecht ging, und dem ging es öfters geistlich schlecht nach dem, was wir wissen, auch eine merkwürdige Vorstellung, dass der, nachdem unsere Kirche nächstem Herrn Jesus Christus heißt, dass der Reformator und Glaubensheld der Reformationszeit seine Zeiten hatte, in denen er erschüttert war vor Anfechtung und Zweifel. Dann hat er ein Stück Kreide genommen und hat damit auf den Tisch geschrieben: Getauft bin ich. Alles andere kann ins Schwanken geraten. Gott hat sich festgelegt. Gott hat sich klar bekannt zu uns und zu unserem Heil in Jesus Christus. Denk daran, wie du empfangen und gehört hast, halt es fest, schreibt der Herr Christus. Und noch eins, tu Buße. Und da wird es ein bisschen unangenehm. Aber wenn man sich auf dem falschen Weg befindet und den Weg einfach fortsetzt, mit vermehrter Energie und Geschwindigkeit womöglich, das betrachten die Kollegen aus der Psychologie als Krankheitssymptom. Wahn heißt die entsprechende Erkrankung. Wenn man etwas immer wiederholt und fortsetzt, von dem man weiß, es ist nicht zielführend. Es funktioniert nicht, aber ich mache es weiter. Das Gegenteil davon heißt, kirchlich gesprochen, tu Buße. Wenn dein Weg verkehrt ist, kehr um. Wenn du auf dem falschen Weg bist, bleibt dir nicht erspart, das zu merken und nicht weiterzugehen. Und bitte nicht so tun, als wäre die Erde annähernd kugelförmig und deswegen alle Wege richtig. Es gibt definitiv falsche Wege für unser Leben. Gott sagt uns, welche das sind. Gott sagt uns, auf welchen Wegen er uns überhaupt nicht sehen möchte. Seine Gebote gehören leider zu den klarsten Stellen der Heiligen Schrift. Leider deswegen, weil ich das manchmal so gar nicht hören möchte, was Gott zu sagen hat zu meinem Lebensweg. Aber Gott sei Dank, er sagt's trotzdem. Und es gibt immer mal wieder wunderbare Hinweise auf das, was Gott eigentlich will und gebietet. Mein Vater war so ein ganz altmodischer Schulmann und Schulleiter zum Schluss auch. Und der hat sich erlaubt, im Flur des Gymnasiums in Frankfurt, das er geleitet hat, in einem Rahmen anzubringen, eine Abschrift von den 10 Geboten. Und das hing da eine ganze Weile, weil mein Vater der Überzeugung war, dass das wichtig und hilfreich ist. Auch für die Mitarbeiter, auch für die Lehrer, auch für die Schüler in einer weiterführenden Schule in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das nach den Antidiskriminierungs-etc. Gesetzen überhaupt noch ging, aber da hatte er keine Sorge. Es passierte aber dann Folgendes: Jemand hat diese 10 Gebote geklaut. Eines Morgens waren die nicht mehr da. Wahrscheinlich mitgenommen, um sich das zu Hause übers Bett zu hängen. Vielleicht hatte er nicht ganz zu Ende gelesen, denn in den 10 Geboten steht ja auch was drin zum Umgang mit fremdem Eigentum. Weiß ich nicht. Jedenfalls waren die weg. Und dann kam ein Kollege und meldete das: Herr Höhn, Ihre 10 Gebote sind gestohlen worden. Sagt mein Vater, das sind auch Ihre 10 Gebote. Gott lässt uns alle wissen, wie es sein soll, auf welchen Wegen er uns nicht antreffen möchte. Und wenn wir da sind, dann ist das Einzige, was hilft, anhalten und umkehren. Und das, liebe Schwestern und Brüder, fällt uns so furchtbar schwer. Und nicht nur den Männern, die sich im Straßenverkehr mit dem Auto verirrt haben, sondern das fällt uns Menschen schwer. Eingestehen, ich war auf dem falschen Weg, bin noch auf dem falschen Weg. Und damit uns das leichter geht, liebe Schwestern und Brüder, folgt der Herr Christus unseren verkehrten Wegen, obwohl die falsch sind und obwohl er glasklar sieht und weiß, wo diese Wege hinführen, nämlich in Elend und Verlorenheit und Tod, geht er uns nach. Das ist das Amt und Werk des guten Hirten, der sich in Gefahr begibt, damit die Schafe aus der Gefahr rauskommen. Damit wir, wenn wir denn endlich durch Gottes Geist merken, ich bin ja völlig verkehrt und verrannt, damit wir dann nicht den weiten Weg zurück zum Ausgangspunkt haben, sondern damit der Heiland schon bei mir ist, wenn mir das aufgeht. Tu Buße, das ist die Einladung für die Adventszeit und fürs ganze Leben. Gesteh deinem himmlischen Vater ein, wenn du verkehrt bist, und lass dich von Jesus Christus zurückfinden und zurückbringen auf den Weg des Lebens. Und umso leuchtender ist dann für die Gemeinde in Sardes und für uns die Verheißung: Ihr werdet mit weißen Kleidern angetan werden. Das ist Zeichen für das Fest. Das ist die Kleidung, die man bekommt, wenn man zu einer glänzenden Feier eingeladen ist. Ab einem gewissen Niveau bei den Festlichkeiten damals war es üblich, dass der Gastgeber zum Fest, zum Feiertag, seine Gäste prächtig neu einkleidete. Das wäre uns ungewohnt, aber es ist eigentlich eine schöne Vorstellung, dass man eine Kleiderordnung nicht einfach verhängt und dann sagt, jeder muss das halt haben. Ein Frack wird ja jedermann zu Hause haben, oder? Davon ist man damals nicht ausgegangen, sondern wenn ein König eingeladen hat und wenn er dabei im Sinn hatte, Bürger seines Landes und Volkes auch einzuladen, dann wurden die zur Begrüßung beschenkt mit einem besonders festlichen, prächtigen Kleid. Der Gastgeber konnte sich's ja leisten. Der hat es ja. Und es ersparte allen die Peinlichkeit, dass man dann irgendwie die Anzüge miteinander vergleicht. Bei Männern kommt das kaum vor, aber man kann schon diskret gucken, ob ein Hinweis auf C&A steht oder nicht. Und dann weiß man ungefähr, in welcher Preislage da eingekauft wurde. Das gab es nicht damals, sondern das sind Gewänder, die der Gastgeber schenkt, mit denen er seine Gäste neu einkleidet, deren Namen unauslöschlich eingetragen sind im Buch des Lebens. Das ist sozusagen das Gegenstück zu unserem Taufregister hier auf der Erde. Das sind die Menschen, die der Herr Christus aussöhnt mit Gott, die er rettet durch sein Leiden und Sterben und die er erneuert durch seinen Heiligen Geist. Und Christus sagt, ich will seinen Namen bekennen. Und bei seinen oder ihren setzt jetzt jeder bitte seinen eigenen Namen ein. Christus bekennt sich vor dem himmlischen Vater zu uns persönlich, weil wir uns hier zu ihm bekennen, weil er uns hier Anteil gibt an seinem Leben in Zeit und Ewigkeit. Deswegen haben wir diesen Anteil auch im Himmel. Weil Christus uns durch seinen Heiligen Geist den Glauben schenkt, der zum Bekenntnis drängt, deshalb bekennt er sich auch zu uns. Wahrscheinlich nicht so feierlich, wie wir das eben gesungen haben als Glaubensbekenntnis. Ich stelle es mir eher so vor, dass er mich bei der Himmelstür an der Hand nimmt und sagt, lieber Vater, das ist ein hoffnungsloser Fall, den ich hier mitbringe eigentlich, menschlich gesprochen. aber er gehört auch zu mir. Für den bin ich auch Mensch geworden und gestorben. Der ist erlöst. Dem habe ich seine Sünden vergeben, also bitte die Himmelstür auf. Und solches oder ähnliches Gebet Jesu Christi wird gewiss erhört. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.